ganz interessant. Manchmal schon mehr oder weniger zufällig, muss man sagen. Also jetzt nicht so, dass sie das unbedingt geplant haben. Ein Beispiel: An einem Abend im Jahr 1905, ist also schon ein Weilchen her, in den USA, wollte sich der 11-jährige Frank Apperson Limo mit Brausepulver machen. Und dann mischte er alles zusammen und er rührte mit einem Holzstäbchen das Ganze um. Weil ihm die Limo aber nicht kalt genug war, hat er es nach draußen gestellt zum Abkühlen. Leider hat der junge Apperson das dann aber einfach etwas vergessen. Das stand dann da draußen. Und es war Winter. Das heißt, die Limonade, die fror zu über Nacht. Und am nächsten Tag hatte er gefrorene Limo. Im warmen Zimmer löste sich dann das Eis von dem Rand des Bechers und Frank hatte das Eis am Stiel in der Hand und einige Jahre später hat er das als Patent angemeldet. Also wissen wir, wem wir das danken dürfen. Das sehen wir übrigens auch, wie auch Vergesslichkeit manchmal helfen kann. Ne? Draußen das Vergessen, auch schon im jungen Alter hier und am Ende trotzdem was ganz Großartiges draus geworden. Erfinder, junge Erfinder. Der hat das Patent dann angemeldet, er hat es Popsicles genannt, also Eis am Stiel, und das hat er dann bei einer Party verkauft, die ersten davon. Also so hat sich das entwickelt. Junge Erfinder, die gibt es natürlich auch heute noch. Ich weiß es noch von meiner Schule, ich habe da nie mitgemacht, weil ich nie der Naturwissenschaftler war, aber da haben immer ganz viele mitgemacht bei Jugend forscht. Also da, wo dann wirklich man Roboter erfindet und Methoden und alles Mögliche, um einfach auch Verbesserungen zu erreichen in unterschiedlichen Bereichen des Lebens, Nachhaltigkeit und solche Dinge. Und wenn man nochmal ein bisschen recherchiert, deutschlandweit, weltweit, dann findet man noch einiges mehr. Wie gesagt, da geht es um junge Erfinder an dieser Stelle. Beispielsweise hat ein 12-Jähriger eine Anlage erfunden, wo Regenwasser in einem separaten Autotank gefiltert wird und über die Spritzanlage dann als Scheibenwaschwasser genutzt werden konnte. 12 Jahre. Und beziehungsweise in diesem Alter ungefähr. Ein anderer hat ein System entwickelt zur Früherkennung von Allergien. Und so, wenn man das sich anschaut, gibt es unzählige Beispiele. Es ist wirklich beeindruckend. Und man kann und darf durchaus sagen, das gilt nicht nur für das Jahr 1905, sondern auch für heute, die Jugend von heute, und das ist eine Lanze, die ich auch sehr gerne breche an dieser Stelle, die hat ein großes Interesse an sozialer Gerechtigkeit, an nachhaltigem Schutz dieser Schöpfung, dieser Erde und auch nach einem erfüllten Zusammenleben der Menschen untereinander und miteinander, und das gilt übrigens auch nicht erst seit Greta Thunberg. Und was im naturwissenschaftlichen Bereich oder im Bereich des Lebens gilt, das gilt natürlich auch für den geistlichen Bereich. Auch da fallen junge Leute immer mal wieder auf. Dietrich Bonhoeffer, den haben wir in den letzten Monaten auch immer mal wieder erlebt, ist einfach ein faszinierender Mann gewesen, der promovierte mit, was denkt ihr, wie alt war er, als er Theologie studiert und promoviert hat? Ziemlich gut, 21 war er. Also ziemlich jung, er hat dann noch weiter studiert, hat auch Philosophie studiert. Und im geistlichen Bereich kennen wir das ja auch, ne? Kommt uns aus der Bibel bekannt vor, wo Paulus seinem Mitstreiter Timotheus mit auf den Weg gibt: Niemand darf dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein, ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Geistliche Reife, wenn man das mal so kurz zusammenfassen möchte, hat also nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Und das Alter offensichtlich auch nichts mit der Möglichkeit dazu, ob Gott jemanden beruft. Das Alter macht da keinen Unterschied. Das haben wir vor 2 Wochen gesehen, wo wir über Mose geredet haben und wo es um das hohe Alter ging. Wo Gott ihn trotz dieser langjährigen Vergangenheit, die er hatte, wo er schon einige Jahre auf dem Buckel und einiges auf dem Kerbholz hatte, wenn man mal diese beiden Redewendungen benutzen möchte, wo Gott ihn trotzdem noch berufen hat. Und da war Mose schon 80 Jahre alt. Wir machen heute mit dieser Frage so ein bisschen weiter. Welche Hindernisse, bei Mose gab es ja viele verschiedene Hindernisse, die er auch selbst vorgebracht hat, welche Hindernisse gibt es eigentlich in unserem Leben und was macht das dann mit unserem Ruf, den wir von Gott erhalten für unser Leben. Welche Berufung haben wir eigentlich? Wir nähern uns so ein kleines bisschen dem Ganzen an. Gerade auch mit den ganzen, im Vergleich mit den ganzen Berufungen, die wir sonst so erleben bei anderen Menschen und natürlich auch gerade in der Bibel. Wenn wir Berufungsgeschichten uns anschauen, dann hat das ja in der Regel was mit der Bibel zu tun. Und heute wollen wir uns gerade so einem anderen jungen Typen zuwenden. Also nicht nur der Timotheus war da sehr jung in seinem Dienst und in seiner Berufung. Letzte Woche haben wir auch von Josef gehört, der war am Anfang, als das da schief lief mit seinen Plänen und mit seinem Leben, da war er auch noch relativ jung, auch daraus hat Gott was gemacht. Und heute geht es auch um einen jungen Mann. Und ich lese uns dazu die Verse 4 bis 10 aus dem ersten Kapitel des Buches Jeremia. Da schreibt Jeremia: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Damit geht es im Prinzip los im Buch Jeremia. So gibt Jeremia schon mal einen Einblick zu dem, was folgen wird, und dazu, dass er eine gewisse Autorität hat, das zu sagen, was jetzt kommen wird. Wer war dieser Mann, Jeremia? Jeremia war zum Zeitpunkt seiner Berufung, das lesen wir hier deutlich heraus, das hören wir, ein ziemlich junger Kerl, wahrscheinlich so im Teenageralter, also definitiv schon mal nicht älter als 20, wahrscheinlich eher jünger. Er wurde berufen, als ein König im Südreich Israels, in Juda, regierte, der ebenfalls ganz, ganz jung diese Aufgabe, dieses Königtum übernommen hatte. Das war König Josia, der mit 8 Jahren aufgrund des Todes seines Vaters an die Macht gekommen war und der später große Reformen durchgeführt hatte, damit Gott wieder so angebetet würde, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Also wo er die Gesetze des Mose entdeckt hatte und gesagt hatte, so sollen wir wieder leben, so wollen wir wieder leben. Leider war das in einer Zeit, wo diese Reformen eher so der nasse Tropfen auf den heißen Stein waren, das war im Prinzip schon ein bisschen spät dran. Denn so wie schon einige Jahrzehnte zuvor das Nordreich in Israel, so sollte auch das Südreich rund um die Hauptstadt Jerusalem untergehen. Es ging dann ins babylonische Exil. Und das war einfach, so können wir das immer wieder lesen, und das zieht sich ja auch teilweise wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte mit den Königen in Israel, egal ob Nordreich oder Südreich. Das war einfach eine Konsequenz der jahrhundertelangen Misswirtschaft, der schlechten Politik im Lande, wo einfach auch nicht mehr gefragt wurde, wie sieht Gott das eigentlich? Was will er eigentlich für dieses Land? Und Jeremia wurde berufen als Prophet, um diese ganzen herannahenden Ereignisse anzukündigen und da natürlich auch immer wieder zur Umkehr aufzurufen, was ja keine einfache Aufgabe war. Und wenn man sich das Buch mal durchliest, das ist nicht so eine ganz leichte Lektüre. Man findet aber doch einige Schätze immer wieder in dem ganzen Buch. Da wird man sehen, dass das, was er verkündete, immer wieder auch ganz eng an seine Biografie angegrenzt war. Also das hatte immer wieder auch mit seiner Biografie, mit dem, was Jeremia erlebte, zu tun. Damit hat er immer wieder verkörpert, was Gott dem Volk hier ankündigt. Das kann man alles also noch weiter nachlesen im Buch Jeremia. Da wollen wir gar nicht so viel drauf schauen. Uns geht es vor allem um diese Berufungsgeschichte hier heute. Aber wenn wir auf Jeremia schauen und auch auf Mose, so wie vor 2 Wochen, und auch auf viele andere Berufungsgeschichten in der Bibel, Dann müssen wir eine Sache erst nochmal sagen, beziehungsweise wir müssen sie wiederholen. Bei Mose kam sie auch schon mal vor. Und zwar, eigentlich relativ einfach ausgedrückt, das Ganze ist nicht normal. Also das, was Jeremia und Mose erleben und viele andere in ihrer Berufung, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du mit nicht mal 20 Jahren berufen wirst, deinem Land Gericht und Untergang zu predigen. Kann ich euch sagen, das ist nicht normal, sonst würden wir alle hier rumlaufen und das tun. Es ist auch nicht normal, dass du mit 80 von Gott berufen wirst, ein unterdrücktes Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Es gibt zwar einen ganzen theologischen Zweig, der sich mit diesem Befreien von Völkern aus Knechtschaft und so weiter beschäftigt, die Befreiungstheologie, aber das ist eigentlich nochmal eine etwas andere Geschichte. Das hat nichts damit zu tun, dass da jetzt eine 80-jährige Person berufen wird, sich darum mal zu kümmern, im Auftrag Gottes. Es ist auch nicht normal, wenn man vielleicht noch ein anderes Beispiel hinzufügen möchte, dass man wie Paulus auf dem Weg nach Syrien ist und dort plötzlich dann ein ganz helles Licht sieht, Jesus selbst begegnet und dann erstmal ein paar Tage blind ist. Das ist nicht normal. Natürlich, das müssen wir sagen, wir haben sicherlich auch keinen so ganz normalen, also im Sinne von gewöhnlichen Gott. Unser Gott ist außergewöhnlich, etwas, was über uns steht, was wir gar nicht begreifen können. Aber wir sehen daran auch, dass viele Menschen in der Bibel, bei Israel waren das nochmal so ein paar Hunderttausende und auch der Jeremia war ja nicht ganz allein mit Menschen, die Gott gedient haben. Viele Menschen in der Bibel, von denen kennen wir den Namen vielleicht kaum oder gar nicht. Oder sie werden überhaupt nicht erwähnt in der Bibel. Und trotzdem sind sie ihren Lebensweg mit Gott gegangen. Sie wurden zu ganz unterschiedlichen Dingen berufen und sie hatten dabei gar keine so außergewöhnliche Biografie vorzuweisen. Das sehen wir durchaus auch daran, dass die Menschen, die Gott beruft, häufig sehr gewöhnliche Menschen sind, die dann vielleicht etwas Außergewöhnliches erleben, aber ihre Biografie lässt eigentlich nicht darauf schließen, dass sie jetzt diejenigen sein sollen, die von Gott berufen werden sollten. Umso mehr drängt sich natürlich dann aber die Frage auf, was hat jetzt so ein Jeremia und diese Geschichte oder diese Verse, die wir hier gelesen haben, von ihm und seiner Berufung, was haben die dann eigentlich mit meinem Leben zu tun? Also warum muss ich das überhaupt lesen? Warum ist das interessant vielleicht auch für das, was ich erlebe in meinem Leben? Warum ist das wichtig für mich? Wenn wir Jeremia mit Mose vergleichen, dann stellen wir natürlich erstmal fest, der Jeremia, der diskutiert nicht ganz so viel wie der Mose. Mose hat es da ja schon fast etwas übertrieben, wo er dann 4, 5 verschiedene Einwände bringt. Bei Jeremia ist es nicht ganz so, aber doch lernen wir bei diesem kurzen Austausch, der hier stattfindet, lernen wir so einiges darüber, was für Gott, wenn es um Berufung geht, nicht im Wege steht. Die erste Sache, die haben wir natürlich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die steht hier irgendwie auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Dein Alter ist für Gott kein Hindernis. Ob du jetzt 10 Jahre alt bist oder 50, ob du 85 bist, Gott kann dich jederzeit gebrauchen, in jeder Lebensphase. Das ist der einzige Einwand, den Jeremia hier bringt, ja, ich bin ja eigentlich zu jung. Und Gott sagt nee. Gott schafft in der Bibel immer wieder Großes. Zum Beispiel durch einen schon etwas gealterten Abraham oder durch einen jungen Erwachsenen wie Petrus. Die Kinder, die stellt Jesus in den Mittelpunkt und er sagt, hier schaut auf sie, hier kommt das, was Gottes Reich ausmacht, ganz besonders durch. Auf die Kinder müsst ihr schauen. Und damit gebraucht Gott sie auch. Auch wenn sich vielleicht ihre Berufung noch erst ein bisschen entwickeln muss im Leben. Je nach Alter mag die Aufgabe, zu der Gott uns ruft, natürlich variieren. Das kann immer mal wieder anders aussehen. Aber das Alter, das hindert Gott nicht, uns zu rufen. Und es geht dabei ja auch nicht nur immer um eine Berufung, sondern Gott ruft uns immer wieder, in jeder Lebensphase, haben wir es schon mal gesagt, Bei Petrus kann man das zum Beispiel sehen, der war erst Fischer und er wird dort auch eine gute Aufgabe gemacht haben. Er wird damit auch anderen etwas Gutes getan haben. Dann war er Jünger, aber das blieb er ja nicht die ganze Zeit, sondern dann wurde er Apostel, hat verschiedene Leitungsaufgaben übernommen und am Ende, wenn man so möchte, wurde er von Gott auch dazu gerufen zu leiden. Wir wissen keine genauen Umstände, aber in der Kirchengeschichte hat sich das so verfestigt, dass wir sehr stark annehmen, dass Petrus als Märtyrer gestorben ist. Bei Paulus ist das ähnlich, vielleicht ein bisschen anderer Werdensgang nochmal oder Lebenslauf. Der war erst Pharisäer, dann war er Zeltmacher und Missionar zugleich und auch er ist am Ende irgendwie umgekommen, für Gott gestorben. Da sehen wir das. In unterschiedlichen Lebensphasen ruft Gott zu unterschiedlichen Dingen auf oder begegnet einem in unterschiedlichen Situationen. Also ich kann mich auf einer Berufung, auf der einen Berufung nicht ausruhen, sondern ich kann Gott immer wieder fragen, wozu er mich ruft. Ich muss mich nicht verrückt machen. Aber Gott ruft mich immer, egal wie jung oder wie alt wir sind. Darauf dürfen wir uns zumindest einstellen. Das ist das Erste. Dein Alter ist kein Hindernis für Gott. Das Zweite ist, deine Schwächen, die sind für Gott genauso gut kein Hindernis oder genauso kein Hindernis. Kommt einem ja schon ein bisschen bekannt vor, was Jeremia hier sagt. Er sagt, ich tauge nicht zum Predigen, ich bin ja noch zu jung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mehr das Alter war, das ihn jetzt hier gestört hat, wo er sich gedacht hat, man muss schon ein gewisses Alter erreicht haben, um zu predigen, vielleicht auch von der jüdischen Tradition her gesehen, konnte er da noch nicht in der Synagoge irgendwie was ausleben oder lehren, oder ob es ihm tatsächlich auch um die Fähigkeit des Predigen ging, dass er das selber einfach nicht kann, er als Person, aber es ist hier sein Einwand. Er sagt, ich bin eigentlich nicht so gut, was das Predigen angeht. Kennen wir auch von Mose, ne? Kommt uns bekannt vor. Mose sagt, ich bin kein guter Redner. Und Gottes Antwort ist in beiden Fällen doch recht ähnlich. So wie schon bei Mose. Kommt das hier auch bei Jeremia vor, wo Gott sagt, ich habe dem Menschen den Mund gemacht. Ich lege dir die Worte in den Mund. Das ist ja in christlichen Gemeinden häufiger so, dass dieses Problem auftritt oder an die Leiter herangetragen wird, wo es heißt, naja, der Pastor ist ja schon irgendwie derjenige, der die großen Reden schwingt da vorne, der kann ja manchmal gar nicht aufhören zu reden und mal selbst, und der ist ja auch der richtig gut beten kann und ich selbst, nee, das ist nicht so meine Aufgabe, ne? Ich stelle mich da vorne auch gar nicht hin, ich rede nicht, ich kann nicht gut beten. Und natürlich liegt das dem einen oder anderen an sich besser. Nicht jeder ist da gleich gut drin. Man kann manches sicherlich auch, da kann man dran arbeiten, man kann Rhetorikkurse machen oder ähnliches. Aber die Botschaft hier ist ein bisschen eine andere. Die Botschaft, die wir hier hören, ist, dass Gott sagt, es ist nicht so wichtig, wozu du taugst, sondern wozu Gott dich tauglich macht. Es ist nicht so wichtig, welche Qualität du deinen Worten gibst, sondern welche Qualität Gottes Worte hat. Das ist ein Unterschied. Gott befähigt dich und kann dich gebrauchen, selbst wenn du dich absolut nutzlos fühlst. Man kann Gott also immer wieder fragen, welche Stärken hat er mir eigentlich gegeben? Was kann ich, wie kann ich das nutzen? Muss man ja durchaus mal sagen, wer von uns kann jetzt wirklich sagen, hier, ich kann jetzt wirklich meine 5 Stärken, die kann ich nennen. Häufig kennen wir doch eher nur die Dinge, wo wir nicht so gut drin sind, oder? Die Schwächen. Und es geht hier nicht um Eitelkeit und nicht um Überheblichkeit, aber habt ihr euch schon mal gefragt, wo ihr so richtig gut drin seid? Das ist ein Geschenk Gottes, das er möglicherweise nutzen möchte. Dein Alter ist kein Hindernis für Gott, deine Schwächen sind kein Hindernis für Gott. Und deine Angst ist übrigens auch kein Hindernis für Gott. Es gibt ja viele Gründe, vor einem Ruf Gottes wegzulaufen oder auch zu erschrecken, zum Beispiel zu sagen, ja, wie werden andere reagieren? Was werden sie sagen? Welche Konsequenzen wird das eigentlich haben? Und Gott verspricht hier bei Jeremia, er sagt, in Angst und Bedrängnis, da bin ich da. Und wenn es nötig ist, dann greife ich gegebenenfalls auch ein. Die Furcht vor anderen, die Furcht vor dem, was passieren mag, das soll unsere Reaktion auf Gottes Ruf nicht bestimmen. Was macht dir heute Angst? Sind es die Sorgen vor der Zukunft? Sind es andere Menschen? Sind es die Umstände? Vielleicht ist es nicht so, dass das in direktem Zusammenhang steht, dass es jetzt sozusagen darum geht, wenn ich meinen Ruf ausübe, wie werden andere dann genau darauf reagieren? Aber vielleicht sind so Dinge wie deine Angst, deine Sorgen, wie lenkt dich das ab von deinem Ruf gerade? Merkst du, dass du da vielleicht so ein bisschen gar nicht mehr dich so richtig drauf konzentrieren kannst, weil es dir eigentlich immer wieder nur um das geht oder du deine Gedankenkreise ziehen, es geht dann nur noch um das, was dir Angst macht, da, was dir jetzt gerade zu schaffen macht in dieser Welt, in deiner Familie. Inwiefern lenkt dich das alles ab? Wir dürfen immer wieder neu lernen zu sagen, wir dürfen unsere Sorgen abgeben. Mein Handeln, das soll nicht von den Umständen abhängig gemacht werden, sondern von Gottes Möglichkeiten. Alter, Schwächen, Angst, all das ist kein Hindernis für Gott. Und daher sollten wir im Übrigen auch nicht überrascht sein, wenn Gott Menschen ruft, von denen wir das gar nicht unbedingt erwartet hätten. Oder wenn er uns ruft und wir das genauso wie ein Mose und ein Jeremia gar nicht erwartet hätten. Jetzt haben wir diesen Teil schon mal geklärt, die Hindernisse. Die Hindernisse, die sind also kein Problem für Gott, das sind keine echten Hindernisse. Jetzt haben wir sozusagen den Blick frei dafür, ja, wozu ruft Gott jetzt eigentlich? Und der erste Vers in dem, was wir gelesen haben, der klingt überraschend bekannt. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wenn wir das jetzt so nebeneinander hören, Jeremia und das, was wir jetzt eben gelesen haben, dann könnte man wahrscheinlich gar nicht unbedingt sagen, welche Stelle ist jetzt nochmal welche. Das, was ich gelesen habe, stammt aus Psalm 139 und ist doch sehr ähnlich wie das, was wir bei Jeremia lesen, wenn es heißt, noch bevor ich dich im Mutterleibe formte, hatte ich dich erwählt. Das ist da also mehr aus Gottes Perspektive im Psalm, ist es aus meiner Perspektive. Auch Jeremia darf das von Gott hören. Ich kenne dich durch und durch. Noch bevor deine Eltern oder irgendein Mensch dich kannte, wusste ich von deiner Existenz, dass es dich gibt. Das kommt von mir. Gebe dieses bekannte Lied von Jürgen Werth, in dem es heißt, dass du lebst, das war keine eigene Idee. Diese ganze Sache mit deinem Leben, deiner Existenz, mit deinem Dasein, das kommt von Gott. Du bist da, weil Gott dich wollte und will. Warum ich sicher sein kann, dass du berufen bist, dass du gerufen bist von Gott. Ob das jetzt durch einen Telefonanruf geschieht oder durch andere Menschen oder wie auch immer. Gott ruft und der Beweis dafür ist, dass du jetzt gerade hier sitzt. Dass es dich gibt. Gott wollte dich haben. Er will dich haben. In diesem Leben, in dieser Welt. So viele Menschen und wir gehören häufig selbst dazu, rennen durchs Leben und versuchen, sich selbst, Gott oder anderen Menschen irgendetwas zu beweisen. Und dabei vergessen wir, dass nicht wir dieses Leben erschaffen haben und wir das jetzt immer wieder beweisen müssen, dass wir das ja gemacht haben, sondern dass es Gott selbst ist, der uns ins Leben gerufen hat. Und es ist diese Tatsache, eine Tatsache, die absolut gegen diese leistungsorientierte Gesellschaft geht, die so besonders ist an dieser Stelle und die uns deutlich macht, dass wir nichts zu unserem eigenen Dasein beigetragen haben. Und das zu hören, das zu wissen, kann natürlich jetzt einerseits sehr befreiend sein, weil wir wissen, dass Gott uns kennt. Andererseits erleben wir das auch immer wieder, dass das für manche Menschen frustrierend ist. Wo sie sagen, Gott, aber warum hast du mich bloß geschaffen? Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit diesem Leben. Warum hast du mich vor allem dorthin gestellt, wo ich jetzt gerade bin? Das ist ja aus menschlicher Perspektive auch völlig unglaublich, wie viele Dinge wir eigentlich gar nicht beeinflussen können. Später im Leben vielleicht, ja. Aber jetzt, Wir hatten keinen Einfluss darauf, dass wir geboren wurden, wer unsere Eltern sind, auf welchem Kontinent oder in welchem Land wir geboren wurden, welche Sprache wir sprechen, welche Augenfarbe wir haben und so weiter. Da kommt so viel zusammen, wo Gott den Impuls gibt, wo Gott Leben schenkt, wo Gott Menschen dann natürlich auch die Freiheit gibt, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das vielleicht in diesem Moment möchten. Gott wird da jetzt erstmal nicht eingreifen, wenn jemand von Ort A nach Ort B zieht oder diesen und jenen Partner heiratet und daraus dann möglicherweise ein Kind geboren wird. So viel, was wir nicht beeinflussen können. Wo Gott Leben schafft, aber dann geht manches auch erstmal seinen Gang. Und wir jetzt reagieren müssen darauf zu sagen, und wie reagiere ich auf das Leben, das Gott mir geschenkt hat? Zwei Buchautoren, die schreiben, mich voll und ganz in das Spiel des Lebens einzubringen, ist die eine wichtige Antwort auf Gottes Zuwendung und Interesse an mir. Mich voll und ganz in das Spiel des Lebens einzubringen, ist die eine wichtige Antwort auf Gottes Zuwendung und Interesse an mir. Jeremia, das haben wir gelesen, der wurde zum Propheten berufen. Und die Botschaft, die er hatte, war ziemlich heftig. Das Leid, das Jeremia auf sich nehmen musste, das war groß. Ist das auch unsere Berufung? Ist das unsere Berufung, so wie bei Jeremia? Definitiv nicht. Was wir bei Jeremia sehen, ist, dass Gott ihn heiligt, dass Gott ihn also aussondert, ihn auf eine bestimmte Reise schickt. Und nur er kann sagen, dass er dieser Prophet Jeremia war, im 7. Jahrhundert vor Christus, um das Südreich Juda zu warnen, zur Umkehr zu rufen, Konsequenzen anzukündigen. Natürlich gab es zu seiner Zeit noch viele andere, die eine ähnliche Aufgabe hatten. Aber nur er hatte diese Berufung, die er hier von Gott kriegt. Wir lesen das dann auch weiter. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das kommt immer wieder im Buch Jeremia vor. Dieses Einreißen und wieder aufbauen. Vieles, was Jeremias Zuhörer glaubten zu der damaligen Zeit, es sollte niedergerissen werden und erst später würden Jeremias Worte aufgehen, Frucht tragen, Wachstum bringen. Und viel können wir von Jeremias Berufung lernen. Aber die Berufung selbst, das war erstmal seine Aufgabe, nicht unsere. Diese eine Berufung war seine. Dort war er von Gott hingestellt worden. Aber genauso wie Gott Jeremia auf diese Reise schickt, schickt er auch uns auf eine Lebensreise. Dieses Leben, das haben wir jetzt eben schon deutlich gemacht, dieses Leben muss ich erstmal bejahen. Ich kann natürlich mit meinem Umfeld und mit meinem Kontext, also meinem Lebenszusammenhang hadern, oder ich kann mich fragen, wie ich dort leben kann. In der Welt, in der Stadt, in der Generation, in der ich bin, inmitten all der Menschen, in die mich Gott gestellt hat. Jeremia, haben wir gesehen, der musste erstmal überlegen, ob er für diese Reise geeignet war. Gott hat sich dann an seine Seite gestellt, ihn begleitet, ermutigt, befähigt, auch in allen Herausforderungen. Und von daher können wir sagen, dass unsere Berufung vielleicht aktuell, der ein oder andere weiß vielleicht, was da so gerade seine Berufung ist, aber vielleicht sagen wir, unsere Berufung ist gerade gar nicht so konkret wie bei Jeremia oder bei Mose oder bei Petrus oder bei Paulus. Aber wir können sagen, du bist hier. Du bist von Gott gewollt. Du bist ins Leben berufen, aber nicht einfach nur um dahin zu vegetieren sozusagen, sondern du bist auch zum Leben berufen. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen mit seinen Jüngern, dann stellen wir fest, ja, natürlich hat er dem einen Jünger mal was gesagt oder dem anderen. Konnte man schon mal so ein bisschen erahnen, was aus einem Petrus oder aus einem Johannes vielleicht auch werden könnte. Aber wir wissen letzten Endes nicht viel weiteres darüber. Jesus hatte offensichtlich keine Jobbeschreibung, keinen Titel für jeden Einzelnen parat, so nach dem Motto, hier du bist der Prophet und du bist der Lehrer und du Edeltraut, du bist der Schreiber und du Maritza, du wirst Diakonin und du Uli, du machst dann noch das im Vorstand. Nee, ist ja nicht so konkret. Es ging nicht so sehr um die Rolle. Es ging auch nicht um den Ort. Ja, die Jünger sollten in alle Welt gehen, aber sie konnten ja nicht überall gleichzeitig sein. Sie kannten von daher nur die Richtung, wie bei so einem Kompass. Und sie hatten gesehen und gelernt bei Jesus, wie sie leben sollten. Hatten sie in der Bergpredigt zum Beispiel gesehen. Aber Licht und Salz sein, das ist ja schön, das zu wissen, aber das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nach Lebensweg und Lebenssituation. Taufen und Jünger machen, das sieht hier etwas anders aus als dort. Sie mussten sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sie mussten einfach auch drauf losgehen. Es kann also sein, dass du gar nicht die eine Berufung für dein Leben findest, oder zumindest jetzt gerade nicht. Sie vielleicht nicht weiß, oder dass du mal eine hattest und denkst, nee, das ist es nicht mehr. Aber dass du erinnert wirst daran, dass du berufen bist, dass wir alle berufen sind, als Nachfolger Christi genau dort zu leben, wo er uns gerade hingestellt hat. Und ich gebe nur ein Beispiel, man könnte noch viel andere finden. In Galater 5, in Vers 13, da schreibt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Wir sind frei. Wir dürfen freie Entscheidungen für unser Leben treffen. In die eine Richtung vielleicht gehen, manchmal vielleicht auch in die andere. Und wir müssen nicht immer erst warten, bis die ganz große Vision und Offenbarung eintrifft. Aber diese Freiheit, die ich habe für Entscheidungen, die schließt immer meine Entscheidung ein für Jesus und für die Liebe zur Gemeinde und für meine Hingabe an die gute Nachricht für alle Menschen. Überall. Mose und Jeremia, zwei Personen mit unterschiedlichen und doch sehr konkreten Geschichten. Keine dieser beiden Berufungen oder irgendeiner anderen Berufung ist dazu gedacht, uns einen detaillierten Fahrplan für Gottes Berufung für unser Leben an die Hand zu geben. Sondern was wir lernen, wir können natürlich einiges daraus lernen, einige Prinzipien, was wichtig sein könnte in unserem geistlichen Lebensweg, aber was wir besonders lernen, ist, dass unsere Ängste über die Zukunft, unsere Unsicherheit über unsere eigenen Fähigkeiten und auch solche Dinge wie Alter und Familiengeschichte und persönliche Charakterstärken oder Schwächen, dass das für Gott kein Hindernis ist. Wir lernen speziell von Jeremia, dass die Tatsache, dass wir am Leben sind, schon sehr viel über das aussagt, was Gott von uns möchte. Nämlich, dass wir entdecken, was er schon in uns und in unser Leben hineingelegt hat. Mit allen Orten, mit allen Menschen, mit allen Ereignissen, die um uns herum so sind und geschehen. Wo und wie ein Mensch Jesus nachfolgt, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber dass wir berufen sind, mit ihm diese Reise zu gehen, das steht außer Frage. Amen.